DW Menschen und Märkte.
Über der Wirtschaft hängt ein geopolitisches Damoklesschwert. Weniger Müll in der EU, weg mit den Plastiktüten. Drohnen liefern Medikamente auf eine ostfriesische Insel. Und Opas Fernsehen ist tot. In New York ist Jammern strikt verboten. Dort wird am TV der Zukunft gebastelt. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Russlands Wirtschaft schrumpft, aber Präsident Putin zeigt politisch und militärisch die Muskeln. China will mehr Macht und sagt das auch immer lauter. In der Eurozone lahmt die Wirtschaft und Finanzmarktakteure machen sich zunehmend Sorgen über Frankreich und Italien. Reformen bleiben aus, die Wettbewerbsfähigkeit leidet. Und dann ist da noch die brenzlige Lage im Nahen Osten. Viele Krisenherde, viele Sorgenkinder. Was bedeutet das für die Finanzmärkte und für die Weltwirtschaft? Ulla Herrmann mit Antworten.
Hip, hip, hurra, jubelten Anleger an der Frankfurter Börse. Der DAX startete erneut durch. Mit einem Auslöser dafür, der vielbeachtete ZEW-Index, das Barometer für die Konjunkturerwartungen der Finanzprofis. Danach hat sich die Stimmung erstmals in diesem Jahr wieder aufgehellt. Das Konjunkturbarometer war im November auf den höchsten Wert seit Juli gestiegen. Zu den Gründen Stefan Mütze, er ist Volkswirt bei der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen.
Zum einen, wir haben einen drastischen Verfall des Ölpreises gesehen. Das kommt der deutschen und europäischen Konjunktur positiv zugute. Zweitens, wir haben gesehen, dass der Euro schwächer geworden ist. Auch das kommt der Konjunktur zugute. Und drittens, die Finanzanalysten haben wohl gesehen, dass die Aktienmärkte doch stabiler sind, als man das vor einigen Wochen noch erwarten konnte.
Allerdings warnen Volkswirte vor Risiken für das deutsche Wirtschaftswachstum. So zählt zu den Unruhestiftern Russland und der Brandherd Ukraine.
Die Exporte nach Russland könnten noch weiter einbrechen, aber auch die Importe, die im Wesentlichen Energieimporte sind, könnten doch begrenzt werden und hier doch zu negativen ökonomischen Auswirkungen führen.
Auch Wolfgang Kirsch, Vorstandsvorsitzender der DZ-Bank, sieht das Wachstumstempo in Deutschland durch Russland gefährdet.
Auf den ersten Blick sind ja die Exporte nach Russland von Deutschland aus in einem überschaubaren Rahmen zu sehen, etwa 3% unserer Exporte. Aber es gibt natürlich etliche Firmen, die sehr stark in Russland exponiert sind und dort ihren Geschäften nachgehen. Und da macht der Verfall des Rubels, den wir im Moment sehen, 40% allein in den letzten Wochen und Monaten, sehr zu schaffen, weil er natürlich den Wert der Investments schmälert.
Wegfallende Geschäfte mit Russland oder der Ukraine können kaum durch den Handel im Euroraum ausgeglichen werden. Denn die Wirtschaft Europas kriecht dahin. Besonders die beiden Schwergewichte Frankreich und Italien bereiten Sorgen. In beiden Ländern kommen die Reformen nicht voran. Das abschwächende Wirtschaftswachstum in China hingegen macht Volkswirten weniger Sorgen. Es ist nämlich immer noch rasant genug. Erneut Stefan Mütze von der Helaba.
Insofern ist China immer noch die Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft.
Doch angesichts der wirtschaftlichen Gefahren sind die jüngsten Kurssprünge an der Börse überhaupt gerechtfertigt? Wolfgang Kirsch, Vorstandsvorsitzender der DZ-Bank, ist skeptisch.
Die Luft wird dünner und die Zeiten großer Zuwächse scheinen im Moment mal vorbei zu sein.
Auch Volkswirt Stefan Mütze sieht beim deutschen Börsenbarometer DAX keine Kursraketen mehr.
Ich glaube, dass das Potenzial nicht riesig ist. Der kann sicherlich weiter steigen, aber die Bewertungen sind doch schon am oberen Rand. Und insofern sehen wir ein überschaubares Potenzial für nächstes Jahr.
So dürfte angesichts der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten eine Jahresendrallye wohl diesmal ausfallen.
Ulla Herrmann aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Die EU will den Verbrauch von Plastiktüten deutlich reduzieren. Nach Angaben des Europaparlaments werden in der EU jährlich rund 100 Milliarden Tüten verwendet. Einmal gebraucht und einfach weggeworfen. Jetzt haben sich die EU-Institutionen auf einen Kompromiss zur Lösung dieses Problems geeinigt. Karin Bentsch mit Einzelheiten.
Etwa 100 Milliarden Plastiktüten. So viele werden pro Jahr in der EU verwendet. Sie enthalten oft schädliche kleine Partikel, die Pflanzen und Tiere im und am Meer gefährden. Vögel und Fische verfangen sich in den Tüten und verhungern oder sie fressen den Plastikmüll und verenden daran. In der Nordsee enthalten die Bäuche von 94% aller Vögel Plastik, so die Kommission. Um dem entgegenzuwirken, haben sich Vertreter der drei EU-Institutionen, Kommission, Parlament und Mitgliedsländer darauf geeinigt, den Verbrauch von Plastiktüten in der EU zu verringern, von derzeit durchschnittlich 200 pro Kopf und Jahr auf 90 bis zum Jahr 2019. In einem zweiten Schritt soll die Zahl dann noch weiter runtergehen, bis 2025 auf nur noch 40 Plastiktüten pro Kopf und Jahr. Die neue Regelung betrifft allerdings nur Einwegtüten, die Verbraucher oft kostenlos an der Kasse bekommen, etwa in Supermärkten und Drogeriegeschäften. Für die robusteren, oft kostenpflichtigen Tüten, die nicht leicht weggeworfen werden, gilt sie nicht. Und auch nicht für die dünnwandigen Tüten, in die Wurst, Fleisch, Fisch sowie Obst und Gemüse verpackt werden. Zur Begründung heißt es, ein Verbot dafür würde noch schädlichere Verpackungen in Umlauf bringen, wie etwa Schalen aus Schaumstoff. Die EU-Länder können nun verbindliche Gebühren für Plastiktüten einführen, wie es sie seit Jahren in Irland gibt. Dort kostet eine Einweg-Plastiktüte ungefähr 22 Cent. Innerhalb weniger Monate sank der Verbrauch um etwa 90%. Die Deutschen liegen übrigens mit rund 70 Tüten pro Kopf und Jahr im Mittelfeld. Ganz hinten dagegen Polen und Portugiesen mit etwa 450 Stück pro Kopf und Jahr. Künftig also weniger Plastiktüten? Dazu müssen noch die 28 EU-Länder zustimmen, und zwar einstimmig. Die Abstimmung ist für Freitag geplant. Danach muss auch noch das Europaparlament Ja sagen.
Soweit Karin Bentsch aus Brüssel. Die Deutsche Post testet seit September eine Paketdrohne an der ostfriesischen Küste. Dabei wird der Lufttransport von eiligen Medikamenten vom Festland zu einer Apotheke auf der Insel Jüst geprobt. Die ersten Ergebnisse mit dem unbemannten Fluggerät wurden heute in Norddeich vorgestellt. Thomas Stahlberg.
Der Paketkopter funktioniert zuverlässig und das bei unterschiedlichen Witterungslagen wie Wind, Nebel, Regen und auch nachts. Das ist das Fazit der DHL nach 2 Monaten Test und insgesamt 20 Flügen zur Insel. Man habe durch eilige Medikamentenlieferungen auch tatsächlich Menschen in Not helfen können. Daher sei der Paketkopter ein Mehrwert für die Gesellschaft, sagt DHL-Paketchef André Busch. Die Drohne könne auch fliegen, wenn Fähren oder Flugzeuge nicht mehr Jüst ansteuern können. Aber auch der Paketkopter hat seine Grenzen. Und die liegen bei Windstärke 10, sagt der Entwickler der Drohne, Dieter Mohrmann von der Uni Aachen. Im Hafen von Norddeich startet die bierkistengroße Drohne und fliegt mit ihren 4 Propellern eigenständig per GPS-Daten mit bis zu 1,2 Kilo Fracht zwischen den Kufen nach Jüst. Dort nimmt der Inselpaketbote die Fracht aus der Kapsel, stellt sie zu und schickt die Drohne auf die Rückreise. DHL möchte am Beispiel Jüst noch mehrere Wochen lang testen, ob eines Tages möglich ist, Post und Pakete in entlegene Gebiete der Welt per Drohne zu bringen.
Töverland nennen die Jüster ihre Insel gern Zauberland. Wie passend, wenn dort dringend benötigte Medikamente einfach so vom Himmel fallen. Aus Norddeich berichtete Thomas Stahlberg. Nicht nur Zeitungen und Magazine spüren das veränderte Medienverhalten ihrer Kundschaft. Auch für Fernseh- und Radiojournalisten wird die Luft dünner. Den TV-Anstalten droht eine existenzbedrohende Krise, weil besonders junge Menschen immer seltener klassisches Fernsehen schauen. Die Glotze wird uncool. Jetzt wollen New Yorker Journalisten das Fernsehen neu erfinden, um sich und ihrer Branche auch in Zukunft einen Platz zu sichern. Aus New York, Paul Christian Britz.
Die gute Nachricht zuerst. Wir sprechen heute nicht über die Zeitungsbranche, scherzt Amy Mitchell vom Sozialforschungsinstitut Pew Research auf einer kleinen Bühne an der City University New York. Zwar ist TV noch immer die Nachrichtenquelle Nummer 1 für Amerikaner, doch Grund zu Übermut habe die Branche trotzdem nicht.
Americans like to watch TV news. It has been the number one way.
Amerikaner mögen Fernsehnachrichten und das war viele, viele, viele Jahre so. Doch es geht bergab und zwar ziemlich schnell. Ihre Studien zeigen, dass gerade die jüngere Zielgruppe, die 18- bis 29-Jährigen, vor 8 Jahren noch zu 42% TV-Nachrichten konsumiert haben und es heute nicht mal mehr 30% sind. Mutige neue Visionen für das Fernsehen der Zukunft fordert daher Jeff Jarvis. Der Journalismusprofessor hat TV-Reporter, Produzenten, Studenten, Unternehmer und Wissenschaftler hier an die Uni bestellt. Wir wollen das Fernsehen nicht begraben, sondern neu erfinden. Erst als es schon zu spät war, haben sich Zeitungsverlage aus Verzweiflung Gedanken über neue Möglichkeiten gemacht. Nun sei das Fernsehen dran. Das Credo? Jammern und Schimpfen ist dabei verboten. Statt über das alte System herzuziehen, bekommt jeder Teilnehmer 5 Minuten, um für seine Idee zu werben.
So my idea is the news, virtual news reality game for newsrooms.
Jenny Hogan war jahrelang Moderatorin und schlägt ein Nachrichtenspiel vor, bei dem Zuschauer und Moderator interagieren. Fernsehreporter Mark Briggs glaubt an personalisierte Nachrichten und setzt auf günstige Technik für Innovation.
We live in the age of personalization. I probably don't need to tell you all about that.
Wie Menschen mit Nachrichten interagieren, interessiert Riyad Minti. Er hat den Bereich Social Media für den arabischen Sender Al Jazeera aufgebaut und will wissen, wie er die Diskussion fördern kann. Der Dialog sei wirklich das Einzige, was Zuschauer wollen, stimmt ihm Tom Keane von Bloomberg News zu.
People trust people first. So how do you make news more sociable, more shareable?
All they want is a conversation. We've tested this and tested this.
2 Begriffe tauchen im Sprechgewirr immer wieder auf, personal und social. Gemeint sind damit auf die Nutzer zugeschnittene Meldungen, die sich leicht im sozialen Netzwerk teilen und diskutieren lassen. Die 2 Dutzend Vorschläge reichen von Apps für Handys und andere mobile Geräte über Sendungskonzepte für klassisches Fernsehen bis zu technischen Hilfsmitteln. Touchcast zum Beispiel ist ein Programm, mit dem ein Reporter auf dem iPad seine eigene Nachrichtensendung produzieren kann. Eine Art TV-Nachrichtenstudio für die Aktentasche, inklusive Teleprompter für den Reporter. Auch hier zählen Personalisierung und soziale Aspekte.
The depth and the knowledge that you have and the research around every piece and the ability to talk about it.
Das Wissen eines Reporters eignet sich gut für Formate, die wie eine Konversation funktionieren. Wir sagen Google das oder YouTube jenes oder hast du davon gehört? Wir sprechen und schreiben in URLs. Wie das in einem Video aussieht, zeige ich Ihnen.
Hyperlinks. What does that look like when it's a video? That's what I want to show you.
Webinhalte wie Straßenkarten, Videos, Webseiten oder Tweets werden direkt in das Video integriert. Will der Nutzer genauer hinschauen, kann er klicken und Landkarten oder Webseiten interaktiv nutzen. BBC News in Großbritannien setzt das System bereits ein. Für viel Diskussion sorgt eine weitere Idee, die Vice News seit März bereits umsetzt. Das Portal ist ein Nachrichtenableger der Firma Vice in New York. Vice wurde vor 20 Jahren als Punk-Magazin gegründet und ist heute bekannt für seine Nah-dran-Dokumentationen. Das Konzept erklärt Vice News-Chefredakteur Jason Mojica.
I say the most important thing is our immersive style.
Wir tauchen ein und nehmen die Menschen mit, während die Geschichte sich entwickelt, statt ihnen am Ende unsere Schlussfolgerungen vor die Füße zu werfen. Unsere Journalisten zu beobachten, während sie herausfinden, was zur Hölle eigentlich los ist, ist so wichtig wie das, was sie am Ende gefunden haben. Je nach Einsatz kann das sehr weit gehen, zu weit, sagen Kritiker. Für den Beitrag Inside ISIS begleitete Vice News IS-Kämpfer und gab ihnen viel Raum für ihre Ansichten. Damit könnte Vice News der IS als Propagandakanal gedient haben, kritisierte eine New York Times-Journalistin bei einer Diskussionsrunde. Vice erreicht damit besonders junge Leute, die sich vom klassischen Fernsehen abwenden, kooperiert aber auch mit Fernsehsendern wie dem US-Kabelsender HBO oder Spiegel TV in Deutschland. Warum sich das Unternehmen mit dem jungen Image den Klotz der alten TV-Welt ans Bein bindet, will Jeff Jarvis von Jason Mojica wissen.
Why do people rob banks?
Warum überfallen Menschen Banken? Weil da immer noch das Geld lagert. Im Fernsehen gibt es noch viel zu holen. 2012 soll Vice $175 Millionen Umsatz gemacht haben. Glaubt man Gründer Shane Smith, hat die Firma eine Gewinnmarge von 34%. Sollte Fernsehen morgen verschwinden, bleibt Vice seine Fangemeinde in sozialen Medien. Allein Inside ISIS brachte Vice News in einem Monat 3,5 Millionen Aufrufe auf YouTube. Mit über 5 Millionen Abonnenten rangiert Vice unter den ersten 100 YouTube-Kanälen. Ein starkes Verkaufsargument in Verhandlungen mit Werbetreibenden. Die City-Uni in New York will das Potenzial sozialer Gruppen on- und offline besser ausschöpfen und plant sogar einen eigenen Studiengang mit Namen Social Journalism. Jeff Jarvis. Wir müssen von der Idee wegkommen, dass wir Inhalte liefern. Journalismus ist eine Dienstleistung für die Gemeinschaft. Dafür müssen wir die Gemeinschaft kennen und erstmal zuhören, bevor wir Inhalte produzieren. Das stelle das bisherige Modell komplett auf den Kopf, meint der Journalismusprofessor.
Opas Glotze hat keine Zukunft und New York ist das Versuchslabor des neuen Fernsehens. Mit dieser Reportage von Paul Christian Britz endet unser Podcast für heute. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.